Heute bei «Apropos» Hunger als Waffe. Die Bilder und Nachrichten gehen aktuell um die Welt. Im abgesperrten Gazastreifen bedroht eine Hungersnot Menschen existenziell. Über 70 Menschen sind laut der WHO schon an den Folgen von Unterernährung gestorben. Viele weitere sind akut vom Hunger bedroht, gerade Kinder, ältere oder verletzliche Personen. Mit einer Luftbrücke versuchen Länder wie zum Beispiel Deutschland und Frankreich die Lage zu verbessern. Was die bringt, das ordnet unser Nahost-Korrespondent Bernd Dörries in dieser Folge vom täglichen Podcast «Apropos» vom Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung ein. Und wir reden in dieser Folge darüber, wie Hunger im Krieg als Waffe eingesetzt wird und wie das ganze Gemeinschaften trifft.
The humiliation, the degradation, the tearing apart of society. This is what they are deeply, profoundly afraid of and want to avoid.
Im Studio ist für das Alice Pritschki vom Ressort Gesellschaft und Debatten, wo zusammen mit dem Andreas Dobler, mit dem Anthropologen und Hungerforscher Alex De Waal über das Thema geredet hat. Hallo Alice.
Hallo Miriam.
We have seen in the last few days images of people in Gaza lining up for food, starving children, elderly people. What is happening in Gaza right now? How would you call it? What's happening there?
So I think we can call it famine. Let me give three reasons for that.
Alice, du und dein Kollege Andreas haben vor kurzem mit dem britischen Anthropologen Alex De Waal geredet. Er leitet die World Peace Foundation und forscht seit langem zu Hungersnöten weltweit, im Sudan, in Syrien und aktuell eben auch in Gaza. Er hat euch gesagt, wenn er in diesen Tagen mit humanitären Helferinnen und Helfern rede, dann sei die Botschaft klar.
The precise language that they gave. They say the worst case scenario of famine is currently playing out in the Gaza Strip.
So schlimm wie aktuell sei es noch nie gewesen, sagt der Alex De Waal. Das worst case Szenario, also das schlimmste denkbare Szenario. Alice, was genau spricht er da?
Genau, er spricht da eigentlich die IPCC-Skala an. Das ist ein globaler Standard, eine Skala, um die Ernährungssicherheit zu messen. Vielleicht noch wichtig zu sagen, es ist nicht von einer Organisation oder so, sondern es sind etwa so rund 20 Organisationen weltweit, die sozusagen da zusammen arbeiten. Und auf dieser Skala gibt es 5 Phasen. Es fängt an bei der Ernährungssicherheit und es hört eben auf mit hungersnotähnlichen Zuständen, also der schlimmsten Phase vom Hunger. Das heisst, dass der Zugang zu Nahrungsmitteln und anderen Grundbedürfnissen völlig fehlt, also nicht mehr vorhanden ist. Und also es gibt verschiedene Kriterien, wo man erfüllt sein, dass man das formell feststellen kann, dass es eine Hungersnot ist. Zum Beispiel sind so Kriterien für die Stufe 5, dass 20% der Bevölkerung unter extremer Nahrungsmittelknappheit leiden, dass jedes dritte Kind akut unterernährt sein muss und dass täglich 2 von 10'000 Leuten an Hunger sterben. Und es ist so, dass Israel ja fast keine Journalistinnen und Hilfsorganisationen nach Gaza lässt. Das heisst, es fehlen wie Daten, um jetzt formell das als Hungersnot zu deklarieren. Aber Ende Juli hat die IPCC-Initiative eben bekannt gegeben, einen Bericht, dass jetzt das schlimmste Szenario von der Hungersnot eingetroffen sein könnte. Israel bestreitet das. Also sie sagen, das stimme ich nicht. Aber alle anderen Experten eigentlich und internationale Hilfsorganisationen gehen von dem aus, also stützen die These.
So Israel is denying the starvation, but is not allowing either journalists or humanitarians to obtain the information that would confirm that. The best judgment of the humanitarians is that famine is unfolding. And it doesn't matter whether it crossed that threshold last week or last month or is about to cross that threshold in a week. This is what is.
Das sagt auch der Alex De Waal im Gespräch mit euch, dass es klar ist, dass die Hungersnot existiert und dass die Menschen auch existenziell bedroht. Bevor wir vertieft auf das eingehen, was euch der Alex De Waal in diesem Interview erzählt hat über Hunger im Krieg, möchte ich noch darauf schauen, wie die aktuelle Lage gerade ist. Ich bin für das verbunden mit dem Bernd Dörries. Er ist Nahost-Korrespondent vom Tagi und von der Süddeutschen Zeitung und stationiert in Beirut. Hallo Bernd.
Hallo Mia.
Bernd, was hörst du von deinen Kontakten, von deinen Quellen? Wie ist die Situation bei der Lebensmittelversorgung aktuell vor Ort?
Die Versorgung mit Lebensmitteln hat sich ein kleines bisschen verbessert, wenn man die Zahlen sich anschaut. Es kommen jetzt täglich zwischen 80 und 200 Lkw in den Gazastreifen hinein. Das ist mehr als in den vergangenen Wochen. Allerdings muss man eben auch sagen, dass das sich von einem sehr niedrigen Niveau aus etwas nach oben bewegt. Internationale Hilfsorganisationen sagen, eigentlich bräuchte man 600 Lkw pro Tag. Davon sind wir natürlich noch deutlich entfernt. Wenn man mit Leuten in Gaza spricht, sagen manche, ja, sie haben Hilfe bekommen. Manche Frauen sagen, sie haben jetzt endlich mal wieder ein bisschen Babymilch bekommen für ihre Kinder, die lange nicht erhältlich war. Es gibt aber auch sehr viele, die sagen, wir haben das in den Nachrichten gesehen oder in den sozialen Medien, dass angeblich mehr Hilfe hineinkommt. Bei uns ist davon aber noch nichts zu sehen. Und man sieht das auch daran, dass nach wie vor jeden Morgen, jede Nacht sich Zehntausende auf den Weg machen zu den 4 Verteilstationen der Gaza Humanitarian Foundation. Das ist der Verteilmechanismus, der von Israel und den USA ins Leben gerufen wurde, ursprünglich um die UN zu ersetzen. Und dort kommt es fast jeden Tag zu Erschießungen. Dort sterben Menschen. Dort sind insgesamt mehr als 1.000 Menschen gestorben, die nichts gemacht haben, als für Lebensmittel anzustehen. Und das setzt sich unvermindert fort.
Wir haben über das ja auch mal in einer eigenen Folge geredet, die wir auch gerne noch mal verlinken können, vor gut 3 Wochen. Jetzt gibt es ja auch internationale Staaten, wie zum Beispiel auch Deutschland, die nicht nur auf Israel einwirken wollen, um mehr Hilfe zu lassen, sondern auch selber handeln, nämlich mit einer Luftbrücke, indem sie Abwürfe aus Flugzeugen via Jordanien so Hilfsgüter in Gazastreifen bringen. Bringt diese Luftbrücke tatsächlich etwas?
Die Luftbrücken wurden gestartet unter der Führung von Jordanien. Spanien beteiligt sich, Frankreich beteiligt sich, Deutschland beteiligt sich. In der kommenden Woche wollen sich auch Großbritannien und Italien beteiligen. Natürlich unter dem Eindruck der vielen Bilder, die man in den vergangenen Tagen und Wochen gesehen hat, die den Hunger in Gaza deutlich illustrieren. Das ist natürlich auch symbolisch gemeint. Das soll zeigen, dass man die Menschen dort nicht allein lassen will, dass man anerkennt, dass die Situation dort katastrophal ist und dass man zumindest das versucht, was man relativ leicht logistisch schnell versuchen kann. Gleichzeitig sind sich alle Teilnehmer dieser Luftbrücke natürlich bewusst, dass diese Hilfe wenig mehr ist als der berühmte Tropfen auf den heißen Stein. Der deutsche Außenminister Badefuhl hat selbst auch gesagt, dass effektive und ausreichende Hilfe für die Menschen in Gaza nur auf dem Landweg zu leisten ist.
Auf dem Landweg dort ist ja Israel dann wieder in der Verantwortung, wo ja auch die Zugänge kontrolliert. Es gibt ja Stimmen, die Israel vorwerfen, dass der Hunger Teil ist von der Kriegsstrategie. Wie ordnest du das ein?
Diese Diskussion führen wir ja nun fast so lange, wie dieser Krieg in Gaza dauert. Der dauert jetzt fast 2 Jahre, hat begonnen nach dem schrecklichen Terror der Hamas. Seitdem wird Israel ständig auch von seinen westlichen Partnern aufgefordert, mehr Hilfe ins Land zu lassen. Die Diskussion hat sich natürlich nochmal verschärft, nachdem Israel dann im März 2025 für 11 Wochen überhaupt keine Hilfe mehr nach Gaza gelassen hat und natürlich fällt es schwer, das jetzt anders zu charakterisieren, als dass Israel natürlich Hunger als Waffe einsetzt. Man möchte die Hamas zur Aufgabe zwingen. Man hofft vielleicht auch, dass Palästinenser sich erheben gegen die Hamas, weil sie eben so Hunger leiden. Nichts davon ist eingetroffen. Das einzige Resultat ist, dass sich die Lage für die Menschen in Gaza immer weiter verschlechtert. Und was natürlich auch zu beobachten ist weltweit, dass die Kritik an Israel wächst.
Gibt es denn heute, eben noch fast 2 Jahre nach Ausbruch von dem Krieg, noch eine Infrastruktur, um Hilfsgüter und Nahrungsmittel rasch an die Bevölkerung und auch an die Hilfskräfte vor Ort zu bringen?
Internationale Organisationen und die UN sagen ja, dass es die gäbe, dass natürlich Straßen stark zerstört sind, dass natürlich Lkw getroffen wurden bei den Angriffen der vergangenen Monate, dass natürlich die öffentliche Sicherheit zusammengebrochen ist, dass die Menschen derart Hunger haben, dass immer wieder Hilfstransporte, die wenigen, die es noch gibt, überfallen werden. Aber die UN sagen, dass das System eben vor Mai, vor der Einrichtung der Gaza Humanitarian Foundation besser war, als es heute ist. Und die UN und Hilfsorganisationen sagen auch, sie seien bereit, wieder für mehr Hilfe zu sorgen in Gaza. Die meisten ihrer Mitarbeiter sind oder waren ja lokale Palästinenser. Die sind nach wie vor in Gaza. Die können ihre Arbeit jederzeit wieder aufnehmen. Vieles an Infrastruktur soll immer noch vorhanden sein. Es ist halt die Frage, ob Israel das will. Israel hat den UN immer wieder vorgeworfen, dass sie verantwortlich seien, dass die Hamas große Teile der Hilfe abzweigt und mit dem Weiterverkauf ihre Kämpfer finanziert. Belege dafür hat es nie in ausreichendem Maß gegeben. Internationale Organisationen sagen im Gegenteil, dass dadurch, dass die UN nicht mehr in dem Ausmaß Hilfe verteilen können, so wie sie es früher getan haben, sei eben jetzt erst ein richtiger Schwarzmarkt entstanden, würden Hilfstransporte geplündert und würden sich eben auch Palästinenser bei der Gaza Humanitarian Foundation nur anstellen, um möglichst viele Hilfsgüter zu bekommen, die sie dann weiterverkaufen. Hilfsorganisationen argumentieren, dass sie Kontrollmechanismen aufgebaut haben in den vergangenen Jahren, die solche Plünderungen oder den Weiterverkauf verhindern, weil, so sagen die Hilfsorganisationen, sie genau darauf achten, wer Hilfe von ihnen bekommt und was mit dieser Hilfe passiert.
Danke vielmals, Bernd, für die Einordnungen.
Gerne.
The best judgment of humanitarians is that famine is unfolding.
Alles, wie Hunger als Waffe im Krieg eingesetzt wird, über das haben wir mit dem britischen Anthropologen, mit dem Alex Döwal, geredet. Was hat er euch erzählt? Welche unmittelbaren Folgen hat der Mangel von Lebensmitteln aktuell in der Bevölkerung vom Gazastreifen?
Also, er hat gesagt, dass momentan vor allem natürlich die verletzlichen Personen akut gefährdet sind. Das heisst, Kinder oder schwerkranke Leute. Und man muss sich vorstellen, es ist nicht einfach so, dass nur der Hunger an sich das Problem ist, sondern der Hunger macht eben auch, oder die Unterernährung, dass eigentlich nicht so schlimme Infekte oder so, die bei uns vielleicht in einem Tag wieder würden abheilen, dort einfach mega schlimme Auswirkungen haben und vielleicht ja, die Kinder dann auch könnten an dem sterben.
The condition that people are in Gaza, it's actually disease that is the bigger killer than hunger. It's children who are malnourished will be getting childhood diseases that to my children when they were younger, your children would, you know, they would be sick for a day. And a very malnourished child in Gaza can die of diarrheal disease or chest infection.
Er hat eigentlich gesagt, wem jetzt Gaza geholfen würde werden, müsste eigentlich der ganze Gazastreifen zu einer Intensivstation werden. Also es ist jetzt nicht einfach, man braucht mehr Essen, sondern man braucht jetzt ganz viel anderes auch noch, wo eben der Hunger ausgelöst hat. Ein Problem ist auch zum Beispiel, dass auch die Ärztinnen und Ärzte unterernährt sind, also das Gesundheitspersonal, dass sie auch darum nicht mehr in der Lage sind, ihre Arbeit so auszuführen, wie sie sie eigentlich sollten oder könnten ausführen. Genau.
Mhm. Es gibt also eine ganze Reihe an direkten körperlichen Folgen von Hunger, eben gerade bei verletzlichen Personen. Hunger wirkt aber laut dem Alex Döwal auch noch auf einer ganz anderen Ebene, oder?
Genau, und das habe ich mega spannend gefunden im Gespräch mit ihm. Er ist ja Anthropologe. Das heisst, er erforscht Hunger vor allem als soziales Phänomen. Und er sagt eben, dass er beobachtet hat, dass Hunger nicht nur die akute biologische Leben von Leuten gefördert, sondern dass Leute, die an Hunger leiden, genauso viel Angst davor haben, dass ihren Way of Life, nennt er es, sozusagen ausgehungert wird. Also sozusagen ihre Kultur, ihre Gesellschaft, das Zusammenleben.
For the people who are suffering this, just as important as the threat to their individual lives or the lives of their children, is the threat to their way of life. The humiliation, the degradation, the tearing apart of society. This is what they are deeply, profoundly afraid of and want to avoid. And we see that in the descriptions, you know, that people scavenging for food on garbage heaps. We see this in people fighting over food, over scraps, over people stealing food, turning away their neighbors who are hungry. When you can no longer share bread, when you fight for bread, that is the society breaking down.
weil Hunger eben auch Leute demütigt, sie degradiert, Gesellschaften zerstört. Das sehen wir jetzt momentan auch auf Bildern in Gaza. Dass Leute eben auf Müll halten, sozusagen nach Essen suchen. Sie stellen vielleicht Essen, sie verstecken vielleicht Essen von ihrem Nachbar oder ihrer Nachbarin. Das ist einfach sowieso etwas im Mensch, wird so ein bisschen zerstört, wenn man das auf das Grundbedürfnis zurückgeworfen wird. Und der Deval sagt eben so, dass Brot teilen ist eigentlich etwas Urmenschliches und der Hunger zerstört das sozusagen. Und er zitiert zum Beispiel auch den Soziologen Pitram Sorokin, der in den 1920er Jahren zum Hunger in Europa und Russland zum Beispiel gesagt hat, dass der Hunger eigentlich die Menschen aufs Tier zurückwirft sozusagen. Dass das, was uns zu Menschen macht, dass der Hunger das zerstört. Und die Menschen dann wieder wie Tier werden und auch das Menschliche verlieren. Also dass da wie die Hungersnot nicht nur den biologischen Körper, sondern auch den Geist sozusagen vom Menschen angreift. Und was mich auch noch sehr berührt hat irgendwie, ist, dass er, also der Deval erzählt hat vom Sudan, von seiner eigenen Forschung, dass ihm einfach die Schuldgefühle geblieben sind, die zum Beispiel Mütter haben oder Eltern allgemein, wenn ein Kind das Leben bedroht ist durch Hunger und sie haben vielleicht noch ein anderes Kind und sie müssen einfach Essen suchen, irgendwie auftreiben für das andere Kind und irgendwann stirbt vielleicht eins von den Kindern, dem, was am schlechtesten geht, und dass sie dann das Leben lang sich selber die Schuld geben für das und nicht der Regierung oder den Kriegstreiber, die eigentlich den Hunger ausgelöst haben, sondern sich selber. Und an dem hat er so zeigen, was das eben mit dem Menschen nachhaltig macht, für immer.
Alex Deval hat euch in diesem Gespräch gesagt, dass eben am Schluss durch das eine Gesellschaft eigentlich von ihrer Menschlichkeit wegkommt, die Basis des sozialen Zusammenlebens zersetzt werde. Alles aktuell, wir haben das auch im Intro schon angesprochen mit dem Bernd Dörries, stellt sich ja die Frage, ob Hunger jetzt in diesem Konflikt von Israel auch als Waffe eingesetzt wird. Wie nimmt das der Alex Deval wahr?
Also er hat gesagt, jede Hungersnot in der Neuzeit ist menschengemacht.
Ich habe ein Dataset von Famines, going back to the 1870s. And the number of famines that are caused entirely or principally by natural causes or just by economic depression, over the years goes down, down, down. So if we look at the last few years, we've had famines in Yemen, in Ethiopia, in South Sudan, in Sudan, in Nigeria. All cases man-made, and in most cases deliberate. Now Gaza is one of those.
Also naturgemachte Hungerskatastrophen gibt es eigentlich nicht mehr. Es hat immer eine politische Komponente und entweder passiert die aus Fahrlässigkeit oder extra, also absichtlich. Er hat gesagt, das ist im Jemen so, in Äthiopien, im Sudan, in Nigeria, in Syrien und jetzt eben auch in Gaza. Also in dem Sinn, ja, er bestätigt das. Und er hat gesagt, wenn Israel würde wählen, dass in Gaza jedes Kind übermorgen etwas zu essen hätte, dann wäre das möglich. Also auch diese Krise ist menschengemacht.
Mm-hmm. In Gaza, the situation could be remedied within days.
Wo liegt denn für den Alex Deval der Unterschied zu dem, was wir jetzt in Gaza sehen, zu anderen Hungerkrisen, eben zum Beispiel auch im Sudan, auch eine gegenwärtige Hungersnot?
Also er hat gesagt, im Sudan ist die Situation anders, und zwar, weil dort sind die Distanzen viel grösser und die internationalen Hilfsorganisationen, denen fehlt es an Ressourcen und an einem System, das funktioniert und so. Und wenn jetzt dort würde der Kriegsführer sagen, okay, wir schliessen die Frieden, dann würde es noch Wochen oder Monate gehen, bis die Bevölkerung könnte versorgt werden. Und in Gaza sagt das eben ganz anders. Das Gebiet ist viel kleiner und die Blockade wird wirklich, ist von Israel kontrolliert, also von einer Kriegsmacht sozusagen. Und man könnte eben das sofort ändern, also politisch. Und dann könnten die Menschen im Gazastreifen versorgt werden. An der Grenze stehen Hilfslieferungen zum Beispiel von der UNO parat, die werden aber nicht reingelassen. Genau, das ist eigentlich der Unterschied. Also es könnte einfach sofort geändert werden.
If Israel wanted, you know, every child in Gaza to be fed, to have breakfast tomorrow or the day after, it could do it.
Gibt es ein Beispiel, wo das schon funktioniert hat?
Ja, der Deval hat dort zum Beispiel den Polio-Ausbruch letztes Jahr erwähnt.
Last year, when there was polio, was detected in Gaza, and polio can spread very quickly. The Israelis were worried that polio would spread to Israel. Within a week or so, they organized with the World Health Organization and UNICEF, and they immunized 94% of Gaza's children within days. They can do it.
Dort ist eben ein Polio ausgebrochen im Gazastreifen und das breitet sich mega schnell aus.
Eine Kinderkrankheit oder eine gefährliche Kinderkrankheit.
Und die israelische Regierung hat Angst gehabt, dass es innerhalb von einer Woche könnte sich auf Israel ausbreiten. Und dann hat sie zusammengeschafft mit UNICEF und der WHO und innerhalb von weniger Tagen sind dann 94% der Kinder geimpft im Gazastreifen. Also das heisst, die Leute können erreicht werden durch internationale Organisationen.
Also wenn ich dir so zulasse, dann wird die Hungersnot in den Augen von Alex Deval zumindest in Kauf genommen.
Ja, auf jeden Fall. Also er sagt, er glaube nicht, dass die israelische Regierung alle Menschen in Gaza möchte durch Hunger töten.
I don't believe actually that Israel intends everyone to starve to death. This is not like the Nazi hunger plan, where the Nazis wanted everyone in Eastern Europe. Well, they had quotas. They wanted to starve 30 million people to death, including 6 million Jews. This isn't like that. It is more akin to destroying society as such. I think they want to destroy Palestinian society as it has existed so they can force something new to be imposed on them. And starvation is that weapon.
Er sagt auch, sie haben auf jeden Fall offenbar kein Problem damit, falls es passiert. Das hat er auch ganz klar gesagt. Und er denkt einfach, es geht eben eher um die Zerstörung von der Gesellschaft im Gazastreifen.
Also genau der Effekt, den du vorher auch erwähnt hast. Er sagt, Hunger als Waffe, um eben die Gesellschaft zu zersetzen. Israel selber stellt sich auch in der Frage der Hilfsgüter immer wieder auf den Standpunkt, dass eben die zum Teil von der Hamas abgezweigt werden. Und dass sie darum auch das alternative Hilfssystem aufgebaut haben mit der Gaza Humanitarian Foundation. Was sagt der Deval zu diesem System?
Genau, also man muss zuerst vielleicht kurz sagen, dass die Hamas auch an Hilfsgüter kommt, ist wie klar und kann wahrscheinlich nie verhindert werden, weil sie sind auch ein Teil der Bevölkerung von Gaza. Aber jetzt gerade letztens Ende Juli hat USAID einen Bericht herausgegeben, wo sie 156 Vorfälle untersucht haben, wo eben Essenslieferungen entwendet worden sind. Und sie haben keinen Beweis können finden für ein systematisches Abzweigen durch die Hamas. Und New York Times zum Beispiel hat dann auch mit Offizieren vom israelischen Militär geredet, wo die These bestätigen. Also es gibt keinen Beweis dafür, dass das systematisch passiert. Und der Deval sagt, das System jetzt mit der GHF, also der Hilfsorganisation von Israel und den USA. Das ist keine unabhängige Hilfsorganisation, das ist jetzt momentan echt die einzige, die dort operiert. Dass das System viel anfälliger ist darauf, dass Hamas Güter abzweigt. Und er sagt, wie, wenn man Essen so, also eigentlich nicht verteilt, sondern einfach so in den Gazastreifen bringt, dann ist das viel anfälliger dafür, dass eigentlich die starken, die nicht geschwächten Leute an das Essen kommen und nicht die Schwachen, die Kranken, die Kinder.
So they open their gates for maybe 30 minutes and people have to rush and get there, and all the evidence is that it is the strong, the fit, the healthy, the young men who rush. The boxes are hard to carry, so they tear open the boxes, they take the rations, they put them in sacks, they take the more valuable ones. What they do know is that some of that food reappears in the market, and what they do know is that you then get younger children, women coming, because they can't compete with these strong men, and picking up the leftovers and then going home. And some of those people going home are robbed on the way. And quite likely, a substantial proportion of that food is being taken by armed gangs or indeed by Hamas. And if Israel was serious that it does not want Hamas to get food commodities, either to eat or to sell, it would not be running that operation.
Es gibt auch Berichte darüber, dass nachher die Hilfsgüter für mega viel Geld verkauft werden an die ärmeren Leute, also die hilfloseren Leute. Und der Deval sagt einfach, wenn es Israel darum gehen würde, dass Hamas nicht an die Lieferungen kommt, dann würde sie nicht auf das System setzen, sondern eher auf das, was eben vorher im Gazastreifen funktioniert hat von den internationalen Hilfsorganisationen.
Also eigentlich das etablierte System, das es früher gegeben hat. Wenn wir jetzt wieder mehr auf diese Art von Lebensmittelverteilung würde setzen, könnte dann Todesfall verhindert werden, wenn jetzt in kurzer Zeit sehr viel mehr Lebensmittel in Gazastreifen würden gelangen?
Also ja, der Deval sagt wahrscheinlich schon, eben müsste in dem Sinn nichts Neues erfinden, sondern es gibt ein System, das funktioniert, das vorher auch funktioniert hat. Aber das Problem so ein bisschen an dem Plan, den es gibt, wo der Deval auch gelesen hat, ist, dass man damals noch von einer weniger krassen Hungerskatastrophe ausgegangen ist. Also jetzt müsste noch viel mehr passieren. Eben jetzt langt es nicht mehr einfach, dass Hilfsgüter, Lebensmittel und so weiter reinkommen, sondern er sagt, die ganze Gazastreifen müsste echt zu einer Intensivstation werden. Es braucht noch viel mehr.
But we're at the stage where just putting in more food is not going to solve this immediate crisis of starving children. They need to be in intensive care under full medical supervision.
Und er hat gesagt, dass er denkt, dass viele von den Kindern, denen es jetzt ganz schlecht geht, wahrscheinlich nicht mehr zu retten sind, weil sie dann so einen gewissen Schwellenwert überschritten.
Ihr habt ja den Alex Deval auch gefragt, was internationale Staaten angesichts dieser Hungerskrise könnten machen. Was hat er euch gesagt?
Also er hat gesagt, sie müssen einfach moralische Klarheit vertreten, sozusagen, dass es nicht geht. Dass eben internationale Organisationen waren ja schon sehr lange vor einem Völkermord in Gaza. Und gemäss der Völkermordkonvention der UNO ist es ja die Pflicht der Mitgliedstaaten, das zu verhindern. Und er sagt einfach, eben auf der politischen Ebene müsste da Klarheit herrschen.
In deep, visceral, emotional, shared intolerance of starvation is something that all people share. And it's something that should cross every political divide. You know, there's no reason, you know, that there is no political system, there is no faith in the world that advocates starving people. And so I think just reaffirming that as really fundamental.
Und auf der politischen Ebene müssen wir einfach viel mehr Druck machen, dass der Hilfsplan von der UNO wieder umgesetzt werden kann, also dass die internationalen Organisationen wieder in Gazastreifen reingelassen werden und ihre Arbeit machen können. Mhm.
Was hat es denn in den Augen von Alex Deval für Folgen, wenn jetzt auf politischer Ebene zu wenig passiert?
Also die Folgen sind einfach, dass Hungersnöte wieder zunehmen weltweit. Er hat uns da eine Anekdote erzählt, und zwar, dass er vor 10 Jahren ein Buch herausgegeben hat, eben über Hungersnöte, seine Forschung. Und dort hat er eine positive Note im Vorwort hinterlassen, sozusagen. Er hat gesagt, das Risiko, heute an Hunger zu sterben, also damals vor 10 Jahren, ist viel geringer als noch vor damals 30 Jahren. Also damals hat er das wie so eine positive Zukunft gesehen. Er hat gedacht, Hungersnöte sind heutzutage vor allem von Menschen gemacht. Wir haben jetzt Mittel, um das zu verhindern. Wir wissen, wie es verhindert. Die Armut geht zurück. Wir haben neue Technologien. Und heute sieht er das eben nicht mehr, sondern er sieht, dass Hungersnöte wieder zunehmen, weil wir als Weltöffentlichkeit Kriegstreiber, die Hunger als Waffe einsetzen, davon holen, sozusagen.
8-10 years ago, the famines that I was most worried about in Syria and Yemen, even though Bashar al-Assad and the different parties in Yemen were using starvation, they weren't embarrassed about it. They didn't want to be accused of it. And then there was a shift, and I saw this most clearly in Ethiopia in 2021. The Ethiopian government didn't mind being accused of hunger, just denied it. And the Sudanese don't seem to mind. And Israel, I mean, seems to be in denial.
Er sagt, das ist sozusagen die Folge von dem. Weil zum Beispiel vor 10 Jahren hat sich zum Beispiel der Bashar al-Assad in Syrien oder verschiedene Parteien im Jemen haben sich geschämt, wenn die Weltöffentlichkeit ihnen vorgeworfen hat, dass sie Hunger als Waffe nutzen. Und heute sagt das eben nicht mehr so. Und das sehen wir zum Beispiel im Sudan, in Äthiopien und jetzt auch in Israel, dass man das einfach verleugnet, wenn einem das vorgeworfen wird. Und dass so das Phänomen kann wieder zunehmen kann, obwohl wir als Menschheit wüsste, wie wir es verhindern könnten.
Danke vielmals, Alice, für das Gespräch.
Danke dir.
Das ganze Interview mit dem Alex Döwal, das kann man auch noch nachlesen bei uns auf der Webseite und in der App. Dort finden wir übrigens auch alle aktuellen Entwicklungen rund um den Krieg im Gazastreifen. Dazu auch Analysen und Kommentare von unseren Korrespondentinnen und Korrespondenten. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe geredet mit der Alice Pritschki und die Folge produziert hat Sarah Spreiter. Die nächste Folge von uns, die hört ihr morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.